Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 18. August 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Am 18. September halte ich ein Referat in Zürich über Neutralität. Natürlich geht es um die Neutralitätsinitiative von der, ja, nicht von der SVP, sondern von Pro Schweiz und von Christoph Blocher, die ich nicht so gut finde, aber die Neutralität finde ich sehr gut. Und ich tue das geschichtlich einordnen, auch ein bisschen diskutieren, inwiefern tut uns Neutralität auch heute schützen vor einem Krieg. Das werden wir an diesem Referat erfahren. Hoffentlich kommen wir alle. Und wenn ihr nicht kommt, dann selber schuld. Gut. Wir gehen noch schnell zu einer Korrektur. Wir haben uns gestern innoviert über den Minergie-Standard. Dominik, was gibt es da zu korrigieren?
Ja, ganz viele haben uns geschrieben, dass sie in einer Minergie-Wohnung wohnen und bei ihrem Standard, es gibt ja verschiedene Stufen, können wir also die Fenster auftun. Also es gibt Minergie-Häuser, wo man die Fenster auftun kann. Wir haben das so da, als sei das bei keinem Standard möglich. Das ist falsch. Aber ja, natürlich, das Interessante ist ja trotzdem, dass offenbar gemäss Sonntagszeitung Minergie-Hausbewohner so heimlich Klimaanlagen einbauen. Das finde ich immer noch lustig, oder?
Genau, und was dabei bleibt, ist einfach, ich bin in einer Ferienwohnung, ich kann nicht aufmachen und es war furchtbar. Und gehe nie mehr in die Ferienwohnung. Gut, das zu meinem Thema. Gut, die Staatspolitische Kommission vom Ständerat hat noch interessante Ideen beschlossen heute. Es geht um Rahmenverträge und es geht um Zuwanderung. Dominik, was gibt es da zu sagen?
Das ist die Kommission, die wirklich an diesen Begleitmassnahmen, an dieser innenpolitischen Umsetzung der Rahmenverträge arbeitet und nicht einfach nur abwinkt, wie das zum Beispiel die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat ganz sicher wird machen. Dann werden wir dann im Winter irgendwann sehen. Da werden die Ideen besprochen. Beim Ständemeer war man kreativ gewesen. Und jetzt auch bei der Zuwanderung. Also man will eine zusätzliche Massnahme ins Gesetz hineinschreiben, wo der Bundesrat kann in Kraft setzen, nämlich eine Lenkungsabgabe, also eine Zuwanderungsabgabe. Die Idee vom Rainer Eichenberger, Wirtschaftsprofessor von der Uni Freiburg, kam so ins Gesetz hinein. Jetzt kann man sagen, ja, das wird der Bundesrat ja sowieso nie umsetzen, nie in Kraft setzen, einmal in der heutigen Zusammensetzung, wenn der Antrag ja mehr oder weniger müsste von Beat Jans kommen. Aber trotzdem, es steht dann drin, dass man das kann. Und es wäre, ich würde sagen, je mehr tote Buchstaben desto dort drin hat, desto absurder wird die EU-Hörigkeit vom Bundesrat. Und noch eine zweite Massnahme hat man beschlossen, dass der Bundesrat nämlich jedes Jahr muss prüfen, ob er die Schutzklausel nicht will anrufen, die Schutzklausel, die man ausgehandelt hat. Auch das, wenn dann das jedes Jahr sozusagen ist, ja, wir haben überhaupt kein Problem, wird es immer absurder, was der Bundesrat bei der Zuwanderung und der EU macht.
Absolut. Und es zeigt sich noch einmal, dass wahrscheinlich intelligenter gewesen wäre, einen Gegenvorschlag zu machen zu den 10-Millionen-Initiativen, wo solche Sachen auch drin gestanden wären. Mhm. Und es hat sich herausgestellt, dass es nicht nötig ist, also aus Sicht der Gegner. Aber langfristig ist es nicht gut, weil Zuwanderung bleibt das heisse Thema auch in der Schweiz. Und wenn da nicht bald etwas gemacht wird, nicht bald bremsen wird, nicht bald irgendeine Massnahme kommt, die etwas bringt, dann haben wir halt wieder eine Initiative, nochmal eine Initiative und auch die Rahmenverträge werden an der Personenfreizügigkeit scheitern. Das bin ich ziemlich sicher, das wird eines der ganz wichtigen und grossen Themen sein. Gut, gehen wir zu unserem Lieblingsthema Klimaanlagen. Klimaanlagen immer absolut unbeliebt gewesen. Jetzt gibt es immer mehr Leute, die Klimaanlagen eben heimlich, wenn sie ein Minergiehaus haben, heimlich mit schlechtem Gewissen einbauen. Der Alex Reichmuth, unser Kollege, hat eine Offensive gefordert, was Klimaanlagen betrifft. Ja, Dominik, was sind die Einzelheiten?
Ja, in der Klima- und Energiepolitik sind ja Beschleunigungserlasse, sind ja wahnsinnig en vogue, oder? Das ist richtig der Mode und erfordert eine Offensive für Klimaanlagen, weil weniger als 10% der Gebäude in der Schweiz haben eine Klimaanlage. Es gibt viele linksgrüne Städte, die das irgendwie schwierig machen oder gar ganz, ja, nicht gar ganz verbieten, aber wirklich faktisch verbieten, dass man so etwas einbaut. Das muss weg. Es braucht eine Art Klimaanlage-Express, so wie der Windenergie-Express und der Solarexpress. Nur das mal wird es wirklich funktionieren. Ich meine auch die Geschichte, wir haben gestern darüber geredet, wie sie die Spitäler aussehen, wo man irgendwie mit feuchten Tüchli probiert, die armen Leute, die sonst schon erkrankt haben, irgendwie von 35 Grad oben runterzukühlen, vielleicht auf 32 Grad. Das ist einfach ein Skandal. Wir müssen uns anpassen an den Klimawandel, es geht nicht anders.
Ja, man könnte es ja so machen wie die Spitäler, dass man wieder Gletschereis, solange wir noch Gletschereis haben, könnte man das runterhacken und nachher runterbringen. In die Spitäler, so hat man es früher noch gemacht, so hat man früher noch Kühlschränke gekühlt im Mittelalter und Bier können kühlen. So weit sind wir wieder und das ist etwa das, was die Kreise, die Klimaanlagen so schlimm finden, wahrscheinlich gut finden. Also, es bleibt bei dem Thema...
Wie? Es gibt ja keine Gletscher mehr.
Das ist ja, eben, das ist schade. Die letzten Gletscher könnt ihr jetzt nachbraumen, damit wir wenigstens in der Klimaanlage Front heben. Nein, es ist ein Unsinn. Von dem her, Alex Reichmuth hat völlig recht. Und jetzt kommt das Beste. Cedric Wermuth, unser grosser Intellektueller, einer von den besten Linken, einer von den gescheitsten Linken, einer von denen, der wirklich ja, einem ein gutes Gefühl gibt, wenn man selber links ist, weil man merkt, es gibt noch Leute, die intelligent sind und auch links sind, was immer weniger sind. Jetzt, was hat er herausgefunden?
Ja, er weiss, wer an dem Ganzen schuld ist. Und er hat das veröffentlicht auf Instagram. Er sagt, es scheint mir gerade wichtig zu sein, zu betonen, dass Anti-Umweltminister Albert Rösti nicht alleine schuld ist am Politikversagen in Sachen Klima- und Hitzeschutz. Das stimmt natürlich. Und er hat die vollständige Liste der Hauptverantwortlichen seit Unterzeichnung vom Kyoto-Protokoll. Und zwar sind das, erzählt er nur, viele Buschbein, Merz, Burkhalter, Schneider, Amann und so weiter, Steinecker, Bührer, Langenberger, Schweiger, Kleiner, Pelli, Müller, Gössi, Burkhardt, Gottier, Stählin, Darbele, Somm kommt leider nicht vor, aber dafür auch noch Pfister kommt vor, Brunner, Chiesa, Dettling und natürlich, es sind einfach alle BundesrätInnen und ParteipräsidentInnen von CVP, FDP und SVP seit 1997. Und jetzt kommt's, die extreme Hitze ist die Folge ihrer politischen Entscheide. Es ist wichtig, dass wir diese Verantwortung betonen. Sie wollten das so. Genau so muss es sein, sagt Cedric Wermuth.
Das ist der Klassiker, oder? Das ist ja die Partei, die SP, die ab und zu andere Parteien kritisieren, sagen unanständig. Ja, dem sagt man Volksverhetzung. Das ist eindeutig, geht auf einzelne Personen, wo man einfach etwas vorwirft, wo jeder Mensch, der in der Primarschule ist, weiss, nein, der Kasper Villiger kann nichts dafür. Der kann nicht die extreme Hitze verursacht haben. Selbst wenn die Schweiz jetzt vor 30 Jahren alle fossilen Brennstoffe einfach gekippt hätte, wir wären zurück in die Steinzeit, wie das der Cedric will.
Offenbar.
Es hätte die extreme Hitze nicht verhindert. Die extreme Hitze ist ein Klimaphänomen, ein Wetterphänomen. Vielleicht hat es zu tun mit der Klimaerwärmung, selbst das ist unsicher. Aber selbst wenn es mit der Klimaerwärmung zu tun hat und selbst wenn die hausgemacht ist, hätten wir in der Schweiz können jede Politik machen von dieser Welt. Wir hätten es nicht können verhindern. Also das ist so absurd. Es ist wirklich, ich finde auch eben, es ist nicht eines Intellektuellen würdig, wo der Cedric Wermuth ja eigentlich gern wäre. Und vor allem finde ich wirklich, und da muss ich erst betonen, es ist eine Art, es ist Verhetzung. Es ist Verhetzung, dass man Leute verantwortlich macht für etwas, was absolut nicht so ist. Und dann geht da ja noch eins weiter. Das finde ich eigentlich fast das Übelste. Das ist das Übelste. Und ich gebe zu, es ist das, was man wirklich ab und zu in der Politik auch auf der rechten Seite macht. Sie wollten das so. Was? Also der Kasper Villiger oder der Pascal Kusper haben wollen, dass es heiß wird. Ich meine,
Metzler.
Cedric Wermuth, bitte, wieder mal ein Buch schauen, anschauen, lesen vielleicht. Es ist dummes Zeug und es ist verzweifelt, weil es einfach zeigt, Klimapolitik ist etwas, wo meiner Meinung nach vorbei ist. Es war ein Hype gewesen, man kann politisch nicht mehr wahnsinnig viel gewinnen. Die Linken haben schon die Revolution nicht angebracht, was die ganze Zeit prophezeit haben. Jetzt haben sie die ganze Zeit behauptet, sie können das Klima retten. Auch das wird nicht stattfinden, so wie es die Linken wollen, weil ihre Rezepte sind nämlich immer die gleichen. Es ist immer der Sozialismus, so sie wollen, auch bei der Klimapolitik. Am Schluss ist Sozialismus. Wir müssen plötzlich Klimagerechtigkeit herstellen. Der Staat soll alles übernehmen und soll auch alles können. So wie die Kommunisten gemeint haben oder die Sozialisten gemeint haben, wir können soziale Ungleichheit einfach Auslöschen. Einfach auslöschen. Politisch verhindern. Nein, es ist nicht möglich. Und es muss wirklich noch betont werden, Klima ist dann noch schwieriger zu beeinflussen als jetzt, wie soll ich sagen, soziale Ungleichheit. Nein, dummes Zeug, aber es zeigt ein bisschen eine gewisse Ratlosigkeit auf der Linken. Also, sie wollten das. Ja, ja. Gut. Dominik, das nächste Thema ist nicht mehr der Wermut, sondern ein sehr intelligenter Wissenschaftler, der Andreas Pautz. Er hat sich zu AKW geäussert.
Ja, er hat in einem Interview in der NZZ und heute haben wir das übernommen für den sehr wichtigen Newsletter zu Klima und Energie von unserem Kollegen Alex Reichmuth. Er hat dort Klartext geredet, oder? Je früher, das ist ein Zitat, je früher neue Kernkraftwerke in der Schweiz in Betrieb gehen, desto besser. So bekommen wir einen ausgewogenen Strommix hin, halten die Systemkosten tief und die Sicherheit hoch. Es ist ein No-Brainer, aber wir sind lang stolz gewesen auf den Strommix, wo nämlich verschiedene Technologien abbildet und dann noch über alles gesehen, noch bevor wir über den Klimawandel geredet haben, noch bevor der Herr Guschmann die Hitzewelle verursacht hat, nahezu CO2-frei ist. Oder? Also das ist schon noch verrückt. Der Strommix war einmal eine Stärke von uns. Heute wird er durch das vernunftlose Neubauverbot von Atomkraftwerken sozusagen ausgehebelt. Und er geht dann weiter, oder, und sagt selbstverständlich, es gibt hohe Kosten bei neuen Nuklearanlagen in Europa, aber das hat damit zu tun, dass eben nach jahrzehntelanger Baupause jetzt das Know-how fehlt. Oder? Und mit jedem Kernkraftwerk, das jetzt gebaut wird, und es werden weltweit sehr viele Kernkraftwerke gebaut, lernen die Hersteller hinzu und dann kann man ab Stangen ein günstiges, schönes ein Atomkraftwerk kaufen. Und hoffentlich in der Schweiz kaufen wir es ab Stangen, nicht mit 700 irgendwie Schweizer Spezialanfertigungen, weil dann wird es wieder sehr teuer.
Genau, und wenn wir natürlich alle anderen erneuerbaren Energien tut, nicht mehr subventionieren und dann die Verzerrung der Strompreise aufheben, dann wird sich erweisen, dass die AKWs sehr, sehr rentabel sind. Dass man zwar eine grosse Anfangsinvestition machen muss, dass man die nachher dann abschreiben muss über die Jahre, aber dass nachher, wenn man die ganze Laufzeit anschaut von einem AKW, ist es unglaublich rentabel. Also das ist alles dummes Zeug, dass man die ganze Zeit plötzlich die Finanzen als Problem sieht. Und vor allem ist es ja lustig, oder es ist wirklich ironisch, dass es ausgerechnet die Leute machen, dass eine Linke, wo ja sonst überall Geld ausgeben, für jeden Blödsinn, wo ja nie Hemmungen haben, irgendjemandem Geld auszugeben. Und jetzt plötzlich ist es ein Riesenproblem. Es ist ja genau das Gleiche beim Militär. Das Militär ist ja der einzige Bereich, wo die Linken plötzlich die Tugend des Sparens entdecken. Und sonst ist immer alles ganz gut, wenn der Staat ganz viel Geld überkommt und ausgibt. Nein, es ist völlig unglaubwürdig. Und es ist vor allem auch, meiner Meinung nach, eines der besten Phänomene, um zu zeigen, wie weit das man kommt mit toxischen, esoterischen Ideen. Die AKWs, das ist eine der besten Technologien, die es gibt in der Stromproduktion. Ich habe gestern wieder mit einem Physiker geredet über das. Es ist einfach so, die Energiedichte bei AKWs ist so unglaublich bei der Kernkraft, dass man eigentlich nichts Besseres machen kann. Es ist ökologisch, es ist CO2-neutral, es ist sicher, unsere Kraftwerke, Atomkraftwerke sind die sichersten von der Welt. Wir haben das total gut im Griff. Es ist nur esoterisch. Es ist Hausfrauen. Nein, Entschuldigung, ich will nicht Hausfrauen beleidigen. Nein, es ist, was soll ich denn sagen? Es ist eine Trottelansicht. Gemeine AKWs sagen jetzt wahnsinnig gefährlich. Also von dem her,
wenn man so vielleicht noch sagen, ja. Mir kommt noch etwas in Sinn. Ich habe am Wochenende einen Film gesehen von einem jungen Grünliberalen, der Werbung macht. Man soll jetzt das Referendum unterschreiben gegen eben den indirekten Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative, die das Neubauverbot streichen. Und der Grund ist für ihn, ja, also Fukushima. Fukushima zeigt, oder, wie gefährlich die Technologie ist. Und das ist aus zwei Gründen absurd. Einerseits, wenn man heute so ein Kernkraftwerk bauen würde, wäre das kein Modell Fukushima. Und zweitens, ich weiß nicht, wenn das letzte Mal im Bodensee oder im Genfersee ein Tsunami war. Ich weiß es nicht. Markus, kannst du schnell KI fragen, wann war der letzte Tsunami? Ich meine, die Diplomatenkonferenz ist 1887. Ich bin sicher, der letzte Tsunami ist noch länger zurück als 1887, oder?
Letzter Tsunami im Bodensee.
Genau.
Mal schauen, im Bodensee. Hey, mal schauen. Ja, schauen, ob es einen gegeben hat. Man weiß ja nie.
Es ist
aber
absurd.
Was ich noch betonen wollte, Dominik, Fukushima. Wie viele Menschen sind gestorben in Fukushima? Wegen dem Atomunfall. Wegen dem.
B- beim Aufräumen
vielleicht
ist alleine.
Eine Person, vielleicht ja. Eine Person, auch dort ist ja. Man unsicher. Eine Person. Und das ist jetzt also die gefährlichste Technologie von der Weltgeschichte. Die Leute sind ja nicht ganz Bachen. Auf Deutsch gesagt, sie sind nicht Bachen. Und genau wenn man den Klimawandel ernst nimmt, genau wenn man das Gefühl hat, das wäre ein Problem, wenn man weiter CO2 emittiert, dann muss man AKWs gut finden. Und wenn man es nicht gut findet, ist man unehrlich. Dann ist man der Cedric Wermuth. Und wenn man den Cedric Wermuth beim Wort nehmen will, wenn wir dann im Winter zu wenig Strom haben, und wir haben jetzt schon zu wenig Strom, und irgendwann kann es durchaus mal passieren, dass es Blackout gibt. Es kann auch sein, dass wir keinen Strom mehr importieren können, aus dem Ausland, aus irgendwelchen Gründen. Und nachher haben wir plötzlich keinen Strom in den Notstromanlagen oder wir haben in den Spitälern keinen Strom mehr. Und es sterben Kinder. Es sterben Kinder, weil sie zum Beispiel nicht mehr operiert werden können. Oder weil man zum Beispiel, wenn nach der Geburt sie nicht mehr kann, im Brutkasten tun kann. Dann werden wir doch auch nicht sagen, Cedric Wermuth, du bist verantwortlich für die Toten. Du bist ein Mörder. Du bist ein Mörder. Das ist doch Unsinn. Hört auf mit so einer primitiven Politik.
Ich kann noch nachliefern. Es hat einen Tsunami in Genfersee gegeben.
Ja,
und zwar im Jahr, hast du auch gesehen, im Jahr 563. Ja. Das ist ja schon wahnsinnig. He?
Super.
Gut, also gut, wir müssen einfach das neue Atomkraftwerk. Ich würde es halt bei Mühleberg bauen. Oder das ist, dann ist es wieder relativ weit weg von irgendwelchen Seen.
Wobei ist das noch lustig, denn der ist also sehr interessant. Wirklich, Genfersee, nochmal eins, 1584. Bitte gut, also wirklich kein AKB bauen am Genfersee, ist so schwierig. Dann haben wir den Vierwaldstättersee. Hey, Vierwaldstättersee, Tsunami. 1601, ein Erdbeben von Magnitude 5,9 hat Unterwasserrutschungen ausgelöst. Das ist irrsinnig. Und es hat also Überflutungen gegeben von einer Höhe von 4 Metern. Das war der Vierwaldstätter gewesen, 1601. Und dann 1687 wieder ein Tsunami im Vierwaldstättersee. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass wir einen Tsunami haben. Das ist unglaublich. Müssen wir schon aufpassen. Und dann, das ist natürlich der beste, 1806, der Lauerzer See ist 10 Meter. Überflutet worden. Warum? Ja, wegen Goldauer Bergsturz. Das war natürlich nicht ein Tsunami im üblichen Sinne. Es war nämlich kein Erdbeben, der Goldauer Bergsturz. Nein, aber es ist interessant. Also, ich muss sagen, ich gebe es zu, ich würde jetzt das noch einmal überdenken mit den AKWs. Die Tsunamis, die gibt es. Das ist also wirklich ist gefährlich. Tönt die AKW bitte nicht am Genfersee und nicht am Vierwaldstättersee.
Genau.
Können Sie bei mir im Garten, Ding, am Zürichsee da gehen? Zürichsee ist noch nie ein Tsunami passiert.
Gut,
gehen wir zum letzten Thema, nächsten Thema. Ja, die Steuereinnahmen sind viel, viel besser, als der Bund prognostiziert hat, weil unsere Wirtschaft läuft wie wahnsinnig. Das zweite Quartal von der Schweizer Wirtschaft hat gesagt, die Schweizer Wirtschaft ist um 1,5% gewachsen. Das ist sehr viel. Für die Schweiz ist das sehr viel. Es geht uns gut. Es geht uns sehr gut. Leider. Immer wenn es uns so wahnsinnig gut geht, machen Politiker noch weniger Liberales, noch weniger Vernünftiges. Anstatt dass sie jetzt würden sparen mit Freude, haben sie plötzlich das Gefühl, der Spardruck ist weg, Dominik.
Ja, der Bund hat Erwartungen für die Steuereinnahmen um 1,8 bis 2 Milliarden nach oben korrigiert. Das ist eine unglaubliche Summe und ich finde es jetzt wirklich lustig. Das ist jetzt der grosse Test. Oder was machen die Politikerinnen und Politiker mit dem Geld? Tun sie jetzt das gerade verjubeln? Oder sagen sie, okay, wenn das Geld zusätzlich reinkommt, oder, dann könnte man ja auf eine Mehrwertsteuererhöhung verzichten. Also dann muss ja eigentlich Bürgerinnen und Bürger in diesem Land den Gürtel nicht enger schnallen, um da mehr zu finanzieren. Oder? Das wäre doch die Mindest. Sie müssen dann nicht einmal irgendetwas sparen. Oder, die Ausgabenwachstum ein bisschen oben abnehmen. Oder? Aber sie müssen wirklich das Geld bei uns lassen. Sie müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen in diesem Land mehr Netto haben. Sie dürfen uns nicht mehr aus dem Portemonnaie rausholen, wenn sie schon mehr einkassieren. Das ist jetzt der grosse Test. Bis jetzt war es immer anders gewesen. Bis jetzt ist immer, wenn es mehr Geld gegeben hat, hat man das innerhalb von einer oder zwei Sessionen hat man das sofort zum Fenster rausgeschmissen. Und wir werden wirklich darauf achten, wer jetzt welchen Weg geht. Es ist eigentlich klar, Linksgrün wird ganz viele tolle Ideen haben. Irgendeine Windenergie oder ein Cedric Wermuth Solar Spezialexpress oder so oder noch mehr Gleichstellungsbüro, eine Gleichstellungsbüropflicht in jeder Stadt und Gemeinde mit mehr als 200 Einwohnern oder irgend so etwas. Ideen gibt es links genug, die absurd sind und Geld kosten. Ich hoffe, dass man sich auf der bürgerlichen Seite und bitte auch wieder einmal in der Mitte, die Mitte war auch mal eine finanzpolitisch vernünftige Partei gewesen, bitte auch dort, dass es einen Minimalkonsens gibt, dass man das Geld nicht schon zum Fenster rausschmeißt.
Genau. Ich erinnere nur daran an Jean Burgknecht. Das war im Bundesrat von der CVP in den 60er Jahren, ein Friburger. der war bekannt als ganz ein harter Sparer. Und der hat wirklich geschaut, dass die Beamten arbeiten für uns und nicht einfach Geld ausgeben. Ihr wisst, was er gemacht hat? Er ist einmal vor der Bernerhof gesessen, das ist der Sitz vom Finanzdepartement, mit einem Stuhl am Morgen, hat einen Hut angelegt und hat jeden, der reingekommen ist, also jeden Beamten, der gekommen ist, arbeiten, hat er gefragt, grüezi wohl, was machen Sie heute? Was machen Sie heute genau? Und die gewissen Beamten waren noch so dumm und haben ihn nicht erkannt und haben dann sich aufgeregt und gesagt, was fällt denen eigentlich ein? Ich bin ein Bundesbeamter. Ich will da mit ihrem lächerlichen Hut. Sie müssen mich doch nicht fragen. Und dann hat der Jean Bourquin gesagt, Entschuldigung, ich bin Bundesrat und Vorsteher
vom
Finanzdepartement. Und Sie sagen mir jetzt sofort, was Sie heute machen mit den Steuergeldern, die Sie anvertraut bekommen haben. Das war noch CVP gewesen. Das war noch katholisch-konservativ.
Das ist
nicht die softe Mitte gewesen, sondern das sind noch gute, wirklich konservative Katholiken gewesen. Da kann man wieder zurück. Da kann man jeder
Philipp Regi, wir sponsern ihm den Hut.
Genau.
Sonst erkennt man ihn ja zu gut, oder? Aber Philipp Regi braucht einen Hut. Und man muss ja nicht Bundesrat sein, um dort sitzen, weil das Parlament ist ja die Aufsichtsbehörde. Also es kann jeder National- oder Ständerat kann auch mal das machen vor irgendwelchen Bundesämtern oder Departementen. Wir tun es gerne filmen. Also wirklich, Philipp Regi, wir sind dabei.
Ja, wir sind dabei. Also Jean Bourquin ist das Vorbild. Wenn man sparen will, vielleicht noch das letzte Thema, dann könnte man zum Beispiel bei den Reisen sparen, wo die sogenannte Franco-Fili-Parlamentariergruppe macht. Wenn ihr das Wort nicht versteht, das heisst, das sind die Leute, die den Franken gern haben. Nein, die haben Französisch gern. Und sie heissen zu allen französischsprachigen Ländern von der Welt, Dominik und Baron.
Das heisst aber nicht Frankophilie-Gruppe. Das wäre noch besser. Wir verlangen die Umbenennung. Das heisst Frankophonie-Delegation. Aber es ist ein Freudeversprechen. Markus, grossartig.
Ja, und nichts, also ja, genau. Nichts,
und es sind natürlich vor allem Romans da drin und sie fliegen. Sie fliegen am liebsten auf Französisch-Polynesien, oder? Also es ist wirklich, ich weiß nicht, bist du schon mal in Polynesien gewesen?
Hey, aber es ist wichtig, auch nicht. Die bilateralen Beziehungen sind wichtig.
Ja, und ich will auch eine Personenfreizügigkeit dort
hinbringen. Ja, das ist kein Problem. Lieber mit denen als mit Bulgarien.
Genau, also sie gehen wirklich dort, man ist wirklich dorthin geflogen. Zum Beispiel Christine Bouillard-Marbach, das ist übrigens, habe ich jetzt gerade erfahren, die hat noch nebenbei, also die ist verheiratet mit einem Immobilien-Tycoon, hat aber einen kleinen Bauernhof und kommt noch Direktzahlungen über, so nebenbei. Aber, und zwischendurch fliegt sie dorthin, offenbar in Südpolen, Pazifik, zu einem Treffen der Gruppe weiblicher Parlamentarierinnen, oder? Also, das finde ich toll.
Gibt da Frauen im Südpazifik, ja, klar.
Und der FDP-Nationalrat Laurent Wehrli, der ist sowieso overall, wir haben die Geschichte mal gemacht, einer von den absoluten Vielflüger und auch EU-Turbos. Er hat eine Sitzung gehabt mit der Bildungs- und Kulturkommission, oder? Also, das ist auch sehr interessant, muss man auch, ich meine, in Polynesien ist schon ganz wichtig. Ich habe wirklich nichts gegen die Kultur. Es hat noch andere Orte, wo man Französisch redet. Also, sie sind auf Montreal, auf Dakar, komischerweise auf Tirana, auf Kanto in Vietnam. Okay, Vietnam ist schon mal französisch gewesen. Dar es Salaam, das weiß ich jetzt nicht, weil das ist britische Kolonie Tansania.
Das war Ostafrika gewesen und nachher als zuerst Deutsch. Das war mal Deutsch gewesen. Dann müssen sie Deutsch reden.
Genau, das ist ja furchtbar. Der Laurent Wehrli muss Deutsch reden. Nein, es ist wirklich absurd. Und ich muss wirklich sagen, hört auf. Ein wichtiger Umflüger ist auch der SP-Ständerat Carlo Sommaruga. Oder, der hat sogar offenbar die ganze Zeit einen Pin, ein Logo von der Frankophonie am Kittel. Ich weiß nicht, was er sonst noch am Kittel hat.
Er hat zuerst noch ein GA für Gaza. Ein GA für Gaza. Da kann die ganze Zeit die anderen Eisenbahnen von Gaza herumfahren. Er ist der grösste Palästinenser-Freund, den wir haben. Und Juden, wie soll man sagen? Ich sage es jetzt nicht so, dass er gerade uns verklagen kann. Judenkritiker! Ein Judenkritiker ist er. Nein. Gut, aber was vielleicht auch noch ein Sprachvorschlag wäre für die Frankophonie, weil wir sind ja für die Frankophilie und Frankophonie. Wir finden das ja gut. Wir haben nichts gegen Frankreich und nichts gegen die französische Sprache.
Nein,
und sicher nichts gegen die Romandie. Nein, aber man könnte ja zum Beispiel sagen, gehen nur in die Länder, wo wirklich die Leute freiwillig Französisch gelernt haben oder reden. Und das ist eigentlich nur die Romandie, das ist Belgien, das ist Luxemburg und das ist Frankreich. Und Kanada. Oh. Nehmen wir noch Kanada dazu. Der für den Abzug auf Kanada. Aber alle anderen waren Kolonien gewesen. Alle anderen reden Französisch zwangsweise. Und im Zeichen vom Antikolonialismus und Postkolonialismus muss man doch darauf verzichten, Leute besuchen, die müssen Französisch lernen, obwohl sie nicht wollen, nur weil sie in einer Kolonie von Frankreich gelebt haben. Das wäre doch jetzt einmal, ganz einfach für die Linken, ein richtiger Schritt, dass man nur noch auf Belgien, Luxemburg und Frankreich reist. Ab und zu dürfen dann auf Montreal reisen, okay. Aber sonst ist fertig, he? Alles andere sind Kolonien. Gut, in dem Sinn. Das war Bern einfach. Völlig frankophil heute. Mit Dominik Feusi und Markus Somm. Auf nebelspalter.ch. Ja, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr noch nie zu Polynesien gewesen seid. In dem Sinn, macht es gut, bis morgen. Gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch